Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aus dem Lukas-Evangelium, dem 18. Kapitel, hören wir die Verse 31 bis 43. Jesus nahm zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in der Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm: Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne an gingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ihr Lieben, das ist ein ganz schöner Weg von Jericho nach Jerusalem. Ich bin immer nur andersrum gegangen, von Jerusalem nach Jericho. Das war auch nicht ganz unbeschwerlich, aber es ging bergab. Und hier hören wir, dass Jesus den Weg von Jericho nach Jerusalem genommen hat. Und da war er ja schon eine ganze Zeit unterwegs. Das sind von circa 200 Meter unter Null auf 800 Meter über Null. Also, naja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was beschwerlich gewesen ist, könnte ich mir vorstellen. Denn wir haben gehört, dass er seine Jünger mitnimmt, hinauf nach Jerusalem zu gehen, damit alles erfüllt wird, was von den Propheten über den Menschensohn gesagt ist. Und so geht er mit seinen Jüngern diesen Weg. Und er ist nicht der Einzige mit seinen Jüngern, die unterwegs sind. Es geht ja auf das Passafest zu. Und da sind ganz viele unterwegs, die da nach Jerusalem wollen. Und auf diesem Weg nun hat er seine Jünger vorbereitet. Er lässt sie nicht im Unklaren. Es ist die dritte Leidensankündigung, die er hier ausspricht. Zwei Leidensankündigungen haben sie schon von ihm gehört. Wir haben eine auch gerade als Evangelium gehört, nun zum dritten Mal. Wir sagen ja alle guten Dinge sind drei. Ob wir dazu sagen sollen, es ist gut? Ja, es ist gut, dass Jesus so hingegeben ist an den Vater, so hingegeben ist an seinen Auftrag, den er hat. Es ist gut so. Aber die Jünger hören es zum dritten Mal, ihnen geht kein Licht auf. Sie verstehen nicht. was Jesus hier sagt. Und ihr Lieben, es ist ihnen ja auch nicht zu verübeln, dass sie es nicht verstehen. Wer von uns würde es verstehen in dem Moment, wenn er mit den Jüngern dabei gewesen wäre zu der damaligen Zeit? Also wahrscheinlich niemand von uns hätte es verstanden, was Jesus meint. Wovon spricht er überhaupt? Wie sollten sie begreifen, dass er verspottet wird, dass er geschlagen wird, gegeißelt wird? Das konnten sie sich ja noch vorstellen, auch wenn sie das nicht wollten. Dass er getötet wird, das wollten sie sich bestimmt nicht vorstellen. Und dass er davon spricht, dass er am dritten Tage auferstehen würde, das konnten sie sich schon überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Also es ist ihnen überhaupt nicht zu verübeln. Wie sollten sie das begreifen? Aber nicht nur den Jüngern damals ging es so, wie vielen unter uns, von uns, geht es im Grunde genommen ähnlich. Weil es so schwer fällt, das einzuordnen, zu begreifen und für wahr zu halten, was Jesus hier aussagt. So sind die Jünger, auch im Grunde genommen wir alle, blind und unverständlich, so lange, bis der Heilige Geist unsere Augen des Herzens öffnet und wir durch ihn sehen und begreifen können. Andererseits, es ist die dritte Leidensankündigung. Also zwei hatten sie schon vorab gehört, die Jünger. Also andererseits steht hier geschrieben, zum wiederholten Male spricht Jesus davon. Wir können es lesen, wir können es hören, wenn die Schrift laut gelesen wird. Und wir können durchaus auch sagen, ich verstehe das nicht. Das ist mir viel zu geheimnisvoll. Das geht über alles, was ich mir vorstellen kann, hinaus. Das ist zu unglaubwürdig, das ist unmöglich. Und dann dabei verharren. Das können wir. Oder aber Gott bitten, Jesus bitten, den Heiligen Geist bitten, in unseren eigenen Herzen dieses Geheimnis aufzuschließen. Herr, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das von mir aus nicht glauben. Hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Hilf meinem blinden Herzen zu sehen. Das könnten wir auch. Und das kann ich, das können wir immer wieder. Nämlich dann, wenn Jesu Worte einem so unverständlich daherkommen. Wir brauchen ihn, der uns sein Wort selber aufschließt. Und wie schade ist es doch und wie schade wäre es, wenn der Zweck und die Absicht von Jesu Menschwerdung an mir und an dir vorübergehen würde. Was wäre passiert, wenn Jesus an dem Blinden vorübergegangen wäre? Der wäre blind geblieben. Das wäre schade, nur weil der Verstand das anders einordnet. Wir können das ja so einordnen. Jesus ist angeeckt mit dem, was er ausgesprochen hat. Vielleicht auch, wie er es ausgesprochen hat. Er hat den Zorn und den Widerstand auf sich gezogen. Er hat mit seinem Reden und Verhalten doch gefühlt gegen das Gesetz verstoßen. Denken wir daran, dass er am Sabbat geheilt hat. dass die Jünger Ehren gerauft haben, wo sie es nicht durften, nämlich am Sabbat. Und er hat es zugelassen. Und. Ja, wer so auftritt, das muss ja doch in eine Katastrophe münden. Und zugleich ist doch seine Standhaftigkeit bewundernswert und vorbildhaft. Aber ihr Lieben, egal wie wir das drehen und wenden und durch unseren Verstand hindurchsieben, es bleibt am Ende, Tod ist Tod. Mehr geht nicht. Und Mary Shelleys Frankenstein, der durch Elektrizität lebendig wurde, erstmal aus allen möglichen Teilen zusammengeflickt und durch Elektrizität lebendig wurde, ist auch nur Fantasie. Ihr Lieben, ich würde sagen, das eine stimmt, dieser Roman, aber das andere, dass Jesus davon spricht, dass er hinaufgeht, getötet und wird und aufersteht am dritten Tage, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber unser stolzer Verstand ist ein Wächter, der uns den Zugang zur Wahrheit, zur Wirklichkeit Gottes immer wieder versperrt, weil er immer wieder sagt, geht nicht, unmöglich und lässt die Wahrheit nicht durch. Die Jünger mögen vielleicht noch gerätselt haben über diese dritte Leidensankündigung. Da kommen sie nahe an Jerusalem, an Jericho heran, wird uns berichtet. Jericho, eine Oasenstadt. Da sind bestimmt viele durchgekommen, haben nochmal Wasser gefasst, nochmal sich gestärkt, bevor sie diesen steilen Weg dann nach oben gegangen sind. Und das vor dem Passafest. Ein guter Zeitpunkt eigentlich für einen Blinden, sich dorthin zu setzen. Da könnte ja mehr abfallen als sonst. Und er war angewiesen auf die Almosen, weil er sich ja keinen Unterhalt verdienen konnte. Er war blind, aber wie das so ist, bei blinden und sehbehinderten Menschen, ihre anderen Sinne werden umso schärfer. Und so hat er um sich herum wahrgenommen, irgendwie ist es dieses Mal anders als bei den anderen Passafesten, wo alles hier an Jericho vorbeigekommen ist. Irgendwas ist anders. Und er fragt. Und er kriegt die Antwort, dass Jesus hier mit seinen Jüngern vorbeizieht. Jesus von Nazareth zieht gerade vorüber. Scheinbar hat der Blinde schon von Jesus etwas gehört, denn er fängt sogleich an zu rufen. Das heißt, er wusste wohl um die Verheißungen der Propheten. Er kannte die Psalmen und zählte eins und eins zusammen, als er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wahrscheinlich war Jesus bis dahin noch gar nicht begegnet. Anders als die Jünger, die lebten mit Jesus 3 Jahre lang zusammen. Aber gerade die taten sich so schwer, Jesus und die Worte der Propheten zusammenzubringen. Manchmal tun wir uns so schwer, die Worte der Propheten, die Worte der Schrift für uns zusammenzubringen, weil wir im Kopf so viel schon gehört haben. Wir, die wir hier sitzen. Andere noch gar nichts. Darüber, wer er ist, was von ihm verheißen ist. Das eigene Verständnis, das eigene Bild von Gott und von Jesus kann den Blick dahin versperren, zu erkennen, wer er ist, wozu er gekommen ist. Aber der Blinde, er ließ sich nicht beirren, als die anderen sagten, nur halte dich mal zurück. Stell dich hinten an oder so. Er ließ sich nicht beirren, er ließ sich nicht einschüchtern. Er rief umso lauter, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Jesus hört ihn und er befiehlt den anderen, diesen Blinden zu sich zu bringen. Und Jesus sieht ihn, er sieht den Blinden. Leg doch klar auf der Hand, was jetzt kommt. Nein. Jesus fragt diesen Menschen, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und alle, die da rumstanden, haben wahrscheinlich gefragt, hä? Was soll das denn jetzt? Jesus, bist du blind? Siehst du nicht, dass er blind ist? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann habe ich beim Überlegen innegehalten und dachte mir, wenn ich auf dem Weg wäre von Jericho nach Jerusalem, mit dem Wissen, was auf mich warten würde, dann würde mir das Herz in die Hose sinken, mein Mut würde mich verlassen, ich wäre depressiv, ich wäre niedergeschlagen, gebeugt und schweren Herzens und schwer beladen, würde ich nach Jerusalem gehen. Und Jesus, er schert sich, zumindest in diesem Augenblick, wir wissen, im Garten Gethsemane hat er nochmal einen ganz anderen Kampf. Er schert sich nicht um sich. Er fragt diesen Blinden, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ihr Lieben, Jesus fragt dich und dich und mich, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er macht nicht einfach irgendetwas. Selbst wenn es so offensichtlich auf der Hand liegt, wie bei diesem Blinden. Der sagt ja dann, dass ich sehend werde. Na bitte, haben wir es doch gewusst. Nein, er fragt ihn, weil er von ihm selber hören will, was ist auf deinem Herzen? Was ist dein tiefstes inneres Verlangen? Wohin geht deine Sehnsucht? Was bewegt dich wirklich? Jesus ist nicht an Oberflächlichkeit interessiert, sondern an unseren Herzen. Er ist an dir und mir zutiefst interessiert. Nach dieser Geschichte geht er nochmal nach Jericho rein und dann hören wir im Lukas-Evangelium, wie er dem Zachäus begegnet, diesem Zöllner, und bei ihm einkehrt und der sich bekehrt. Jesus macht auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem noch einmal deutlich, was hinter diesem steht, dass er dort hinaufgeht, um getötet zu werden und am dritten Tage auferstehen, nämlich Anteil schenken an sich und Verwandlung für uns, für unser Leben. Aber er nimmt sie nicht einfach mit, er nimmt den Blinden nicht einfach mit. Er fragt, willst du? Was willst du? Jesus ist nicht übergriffig und nicht vorschnell und drückt nicht irgendetwas aufs Auge drauf, sondern er fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Dass ich sehend werde. Das ist der Wunsch dieses Blinden und gleichzeitig, indem er Jesus darauf antwortet, drückt er auch sein Vertrauen auf. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue auf deine Möglichkeiten. Ich vertraue mich dir jetzt ganz an. Damit macht er sich verletzlich. Aber wie sehr hat sich Jesus für uns verletzlich gemacht, indem er im Gehorsam ans Kreuz geht. Dein Glaube hat dich gerettet, sagt er, Jesus zu dem Blinden. Und dieser Glaube bedeutet das Vertrauen an Gottes, an Jesu Möglichkeiten. Es geht nicht um den eigenen Glauben, wie groß muss der sein, sondern es geht um das Vertrauen Jesus gegenüber, dass ihm nichts unmöglich ist. Und dann hören wir, der nun Sehende preist Gott und folgt Jesus nach. Er sieht mit seinen Augen Jesus, er sieht den Menschen Jesus, er sieht die anderen Menschen, er sieht die Natur, das Licht, die Farben, er sieht. Das Leben im Dunkel ist vorbei. Er kann Gesichter erkennen und so viel mehr. Er kann mit den Augen des Herzens sehen, weil Jesus ihn auch da berührt hat. Nicht nur seine äußeren Augen, sondern in seinem Herzen hat er ihn berührt. Und das ist diese Doppeldeutigkeit. Werde sehend, nicht nur mit den Augen, um die Natur wahrzunehmen, sondern die Augen des Herzens, um ihn, den Retter, wahrzunehmen. Dass er wirklich glauben kann. Glauben kann, was er vorher ausgerufen hat. Ja, das stimmt. Er, Jesus, ist der Sohn Davids, der Verheißene. Nochmal zurück zu den Jüngern. Die hätten auch sagen können, Jesus, bitte schließe uns deine Worte auf. Haben sie ja manchmal gemacht bei Gleichnissen. Verstehe ich nicht. Erkläre mal. Haben sie dann aber auch nicht verstanden. Erwecke in uns diese Vorstellungskraft, die uns dein Wort im Herzen lebendig macht. Aber von C.S. Lewis einen Satz gelesen, den finde ich einfach genial, wie ich C.S. Lewis sowieso genial finde. Er sagte, dass die Vorstellungskraft der Türhüter oder die Türhüterin zu unserem Herzen ist. Vorstellungskraft, von Gott geschenkte Vorstellungskraft, um in die Wirklichkeit Gottes hineinschauen zu können, sie aufnehmen zu können. Und so ist es auch die Vorstellungskraft, die uns das Verständnis schenkt, dass Jesus als der Auferstandene in den Elementen von Brot und Wein ist. Er gibt sich hin in den Tod, in die Hände der Menschen. Gebrochener Leib, vergossenes Blut. Und indem wir essen und trinken, werden wir anteilig an seinem Tod. Zugleich aber auch an seinem Sieg, an seiner Auferstehung, an seiner Gemeinschaft, an seiner Rettung, seiner Vergebung. Wir werden versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wie es in der Schrift heißt, wenn wir das glauben, wenn wir vertrauensvoll aufnehmen und festhalten oder wenn wir ihn bitten, hilf meinem Unglauben, meinem Unverständnis, meinem Nichtverstehen auf die Sprünge. Hilf mir, mit dir, Jesus, eins zu werden und zu sein. Hilf mir zu verstehen, genau das, das, was du gesagt hast. Der Weg von Jericho nach Jerusalem sein muss. Dorthin, wo er ausgeliefert wird. Verspottet, misshandelt, angespuckt und getötet. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner, schrie der Blinde. Nichts anderes können wir tun. Und wie oft nehme ich dieses Gebet auf, bin ja auch schon ein paar Tage älter, dann sind die Nächte manchmal kürzer, weil man wach da liegt, und bete das Herzensgebet, das genau das aufnimmt. Herr Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner. Geh hinauf nach Jerusalem um meinetwillen, um unsretwillen. Denn nur so, dass all unsere Schuld in ihn hineinfließt, er stirbt und wieder aufersteht, kann er sich meiner und deiner erbarmen. Erbarmung, Vergebung, Rettung, Heilung, Befreiung zusprechen. Allerdings auch da bleibt seine Frage an dich und mich: Was willst du, dass ich dir tue? Und er will eine ehrliche Antwort aus dem Herzen. Und es ist an uns, uns zu fragen: Ja, will ich heil werden? Will ich mit ihm gehen? Will ich ihm folgen? Will ich mich ihm ganz zuwenden? Auch mit den Konsequenzen vom Kreuz aus und durch das Kreuz hindurch? Wer sich diese Frage stellen lässt von Jesus: Willst du das? Der kann antworten: Ja oder auch nein. Ja ist die viel bessere Antwort. Und das im Vertrauen auf ihn. Amen.